Werbung.
Boah, ist das kalt geworden. Jetzt werden nicht nur Scheiben gekratzt, sondern auch die Heizungen laufen auf Hochtouren. Allerdings treibt das unseren Energieverbrauch und unsere Energiekosten in die Höhe und auch unsere Emissionen. Auf das Heizen entfallen immerhin 70-90% des Energiebedarfs zu Hause. Die gute Nachricht ist, das lässt sich relativ einfach ändern. Wenn ihr zum Beispiel die Thermostate 1 Grad runterdreht, dann spart ihr im Mittel 6% der Heizkosten. Und wenn ihr beim Heizen zu echter Ökoenergie wechselt, dann senkt ihr dazu eure Emissionen um weit über eine Tonne CO2 pro Jahr. Wichtig ist, das klappt nur mit 100% Ökogas bzw. bei Wärmepumpen mit 100% Ökostrom. Gerade beim Gas ist echte Ökoenergie aber schwer zu finden. Man muss wirklich genau hinschauen. Echtes, hundertprozentiges Ökogas bekommt ihr zum Beispiel beim Ökoenergieversorger Polarstern. Egal welchen Tarif ihr wählt, für jede verkaufte Kilowattstunde investiert Polarstern zusätzlich in den Bau neuer Ökokraftwerke. In Deutschland und im globalen Süden. Und das unterstützt eine saubere, grüne und preiswerte Stromversorgung. Weltweit. Wenn ihr das genauso spannend findet wie wir, dann schaut euch direkt Polarstern an. Unter polarstern-energie.de könnt ihr in nur 5 Minuten wechseln. Und wenn ihr dabei den Code Wochendämmerung nutzt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. Dezember 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Russischen Milliarden.
Einer unglaublichen Nachricht.
BürgergeldempfängerInnen.
Weihnachtlichen Verbrauchertipps.
Motiven zur Bundestagswahl.
Syrien.
Ungleichheit.
Schamdschaf zu Sudan.
Einer Deponiekrise.
Ein, zwei guten Nachrichten.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Lass uns mal mit der skurrilen Nachricht anfangen. Erinnerst du dich noch, als wir mit der Fähre nach Elba gefahren sind?
Mhm.
Da stand doch so eine Figur an der Treppe.
Batman war das.
Batman, genau. Und es stellt sich raus, italienische...
Warum erinnere ich mich da? Ich erinnere mich sonst nie an irgendwas, aber so ein Scheiß. Alter.
Italienische WissenschaftlerInnen haben jetzt rausgefunden, Menschen sind zuvorkommender, wenn Batman im Raum ist. Das klingt jetzt natürlich irgendwie schwer nach Ig Nobel, ja. Aber ein Forschungsteam aus Mailand, Forschungsrichtung Psychologie, hat prosoziales Verhalten untersucht.
Mhm.
Und zwar in der Mailänder Metro.
Mhm.
Da haben sie zwei SchauspielerInnen genommen. Eine Frau, der sie so einen schwangeren Bauch aufgeklebt haben.
Mhm.
Und einen als Batman verkleideten Mann.
Ja.
Und haben geguckt, in über 130 Situationen haben sie geguckt, bieten die Fahrgäste der Frau ihren Sitzplatz an oder nicht?
Ja.
Also gibt es jemanden, der der Frau den Sitzplatz ja. anbietet oder nicht?
Setup 2, wie sieht's aus, wenn Batman im Zug sitzt oder wie?
Ja.
Nee.
Ja, exakt das war der Versuchsaufbau.
Super!
Und stellt sich raus, in fast doppelt so vielen Fällen haben die Leute oder hat jemand der Frau einen Sitzplatz angeboten, wenn Batman dabei ist, als wenn Batman nicht dabei ist. Also sehr, sehr signifikanter Effekt von Batman. Jetzt ist aber der Grund dafür wahrscheinlich nicht, dass die Leute Angst haben, dass Batman böse wird, wenn sie der Frau keinen Platz anbieten. Ja, wer weiß, vielleicht sind da auch
genau,
ein, zwei dabei.
Vielleicht ist da irgendwas, was so ein bisschen wie beim weißen Hai. Ja.
Aber die haben dann auch ein paar der ProbandInnen befragt und haben so versucht, sich der, warum ist das jetzt so, zu nähern. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass in dem Moment, wo Batman deinen U-Bahn-Wagen betritt, du einfach aufmerksamer bist und denkst, okay.
Ah, für also, den Rest der Umwelt sozusagen. Du wirst aus deinem eigenen kleinen Sud sozusagen rausgezogen und guckst, okay, schade.
Genau.
Ich habe nämlich gerade schon geguckt, Batman-Kostüme gibt es schon ab 40 Euro.
Naja, kannst du ja trotzdem machen. Ja, also.
Is it a bird? Is it a plane? No, it's Fat Man!
Und das Ganze läuft auch eher unbewusst ab. Mhm. Also es ist schon so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen nicht ganz so in ihr Smartphone oder Buch oder was auch immer versinken, während sie U-Bahn fahren, ist größer, wenn eben sowas Ungewöhnliches Batman. In der Umwelt ist wie Batman.
Nein, Batman. Nichts was anderes. Etwas
Nein.
Batman.
Ja, natürlich.
Batman ist die Antwort.
Schön, ne?
So, dann komme ich jetzt mal zur Ukraine. Die Ukraine ist im Krieg, das wissen wir, reden wir ja ständig drüber. Und die Europäische Union schätzt, dass die Ukraine bis Ende 2027 gut 135 Milliarden Euro braucht, um den Laden am Laufen zu halten. Also einerseits, um die Russen abzuwehren, andererseits auch für den normalen Staatsbetrieb. Jetzt hat die EU als Russland-Sanktion deren Vermögen eingefroren, also den Teil des russischen Auslandsvermögens, an das sie rankommen. Das sind gut 200 Milliarden Euro. Auf die EU Zugriff hat. Und der größte Batzen davon, der war riesengroßer Batzen davon, 185 Milliarden, ich will nicht zu viele Zahlen sagen, weil das verwirrt nur. Also dieser größte Batzen liegt in Belgien bei einem Laden namens Euroclear. Euroclear ist eine Clearingstelle, Riesenwort, im Grunde ist es nichts anderes als ein Treuhandkonto, in echt groß. Und für Staaten, also die macht das eine Abrechnungsbude, die bewahren Wertpapiere auf, im Grunde ist es ein Geldspeicher, weil zwischen so wie beim Treuhandkonto auch letztlich, zwischen zwei Büros abzurechnen. Ja? Also hier ist das Büro von Russland, da ist das Büro von Deutschland, läufst eben nur kurz hin und her. Zwischen zwei Büros abzurechnen ist einfacher, hat weniger Friktion, als zwischen zwei Hauptstädten Leute mit Koffern mit Geld hin und her zu schicken und sowas. Mhm. Und darum liegt das Geld auch da in dieser Clearingstelle. Und vor allen Dingen hat es da gelegen in Staatsanleihen. Die sind zwischendurch aber fällig geworden. Darum liegt da jetzt sehr, sehr viel Cash. Mhm. Und mit diesem Cash würde die EU gerne die Ukraine unterstützen, jedenfalls mit einem Teil dieses Cashs, das da liegt. Dazu will die EU nicht einfach das Geld nehmen, also das Kapital, das die Russen da liegen haben, und an die Ukraine überweisen, sondern ein sogenanntes Reparationsdarlehen an die Ukraine geben und das russische Geld als Sicherheit hinterlegen. Mhm. Ja, das muss die Ukraine dann zurückzahlen. Weil es ist ein Kredit, es ist ein Darlehen. Sollten die Russen nach dem Krieg keine Reparationen zahlen, die Russen sind verpflichtet, Reparationen zu zahlen, die sind völkerrechtlich verpflichtet, Reparationen zu zahlen. Mhm. Aber wenn die Russen sich fürs Völkerrecht interessieren, dann hätten sie die Ukraine gar nicht erst überfallen.
Ich denke auch, daher,
also wenn die Russen keine Reparationen zahlen nach diesem Krieg, würde das eingefrorene Geld tatsächlich eingezogen und der Kredit davon getilgt. Mhm. Oder zumindest ein Teil davon, müsste man dann gucken. Das ist dann tatsächlich wieder so eine Verhandlungssache, juristisch und so. Und bei diesem ganzen Thema habe ich ja sowieso, habe ich ja schon öfter gesagt, ein bisschen Bauchweh, ja. Weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man das juristisch sauber ausgestalten könnte, was möglicherweise daran liegt, dass ich kein Jurist bin.
Wie gesagt, da gab es ja eine schöne Ausarbeitung beim Verfassungsblog.
Das ja, geht, dass es ich gibt ganz viele verlinke. Ausarbeitungen, ja, ja. Das ist das Problem dabei und die gehen in alle möglichen Richtungen.
Ja.
Also ich muss aber auch nicht unbedingt ein Jurist sein, weil mein Hauptproblem ist tatsächlich eher ein philosophisches, weil was die Europäische Union hier versucht, ist ja, das Recht des Stärkeren in Anspruch zu nehmen. Weil bezogen auf das Geld der Russen ist die EU im Moment in einer stärkeren Position. So, und da kann ich philosophisch kommen und sagen, sag mal, wie hindere ich denn eigentlich das übernächste Land daran, denselben Trick mit dem nächsten Land zu machen? Ja, weil Völkerrecht ist ja vielen Schnurz. So, die einzige Möglichkeit, die ich da habe, den Stärkeren daran zu hindern, dass sein Recht durchzusetzen ist, selber der Stärkere zu werden, also eine riesige Armee aufzubauen, mit Krieg zu drohen. Das kann niemand wollen, der halbwegs bei Verstand ist. Ein anderes Szenario kann ich mir gar nicht vorstellen. Also müssen wir doch auf Jura gucken. Das Problem ist, es gibt sowas, das nennt sich Eigentumsschutz. Du willst Russland nicht enteignen. Jedenfalls vorerst nicht. Jetzt sagt die EU und den Juristen und Fachleute und so, dass dieses Ding, also ein bedingter Kredit mit Rückzahlungsverpflichtung, völkerrechtlich und europarechtlich zulässig, Achtung, sein kann. Scheiß Juristen immer, ne? Ja, kann sein. Kann auch ganz anders sein. Weil, wenn die das so designen, bleibt Russland formal Eigentümerin des Geldes.
Genau.
Ja? Also das Eigentum wird nicht angetastet. Völkerrechtlich ist dieser Vorgriff auf irgendwann zu zahlende Reparationen legitim.
Ja.
Und es gibt tatsächlich auch Präzedenzfälle für sowas. Deutsches Reich, ja, haben wir gut hingekriegt, zweimal. Irak, Kuwait, Japan, Zweiten Weltkrieg, Libyen nach Lockerbie, da ist das auch gemacht worden. Allerdings noch nie mit so einer Konstruktion, sondern immer entweder vertraglich geregelt oder mit UN-Mandat oder beides. Also, Russland hat klar gegen Völkerrecht verstoßen, ja, Gewaltverbot im Völkerrecht. Darum sind sie reparationspflichtig.
Ja.
Das Ganze ist aber eine Grauzone, weil es noch nie wirklich probiert wurde. Und darum ist es rechtlich mindestens umstritten.
Ja. Aber das ist der gute Einsatz für das Wort umstritten.
Das stimmt allerdings, das stimmt. Also, ja. Weil, also staatliches Eigentum, Zentralbankreserven sind völkerrechtlich immun sogar. Ja, das heißt, eigentlich willst du da wirklich dieses UN-Mandat haben, wie bei diesen anderen Fällen, wo sie diesen Reparationskrams geregelt haben. Damit sind wir immer noch, nachdem ich so lange geredet habe, jetzt schon immer noch im Zielkonflikt staatliche Immunität gegen Reparationspflicht. Das Ding müsste also so gebaut werden, dass niemand juristisch argumentieren könnte, die EU würde hier Russland enteignen oder enteignen wollen. Die Russen werden es eh behaupten.
Ja, gut.
Aber egal, weil die behaupten ja den ganzen Tag irgendwas. Das ist der Zielkonflikt. Jetzt gibt es noch ein Problem. Und das ist ein Haftungsproblem. Euroclear sitzt in Belgien. Und Belgien geht es ein bisschen so wie mir. Ja, die sagen, wir sind uns nicht sicher, dass die EU überhaupt an den Punkt kommen kann, das ganze Ding nicht wie eine Enteignung aussehen zu lassen. Und sollte das passieren, kann Russland klagen. Und sollte Russland dann Recht bekommen, dann haftet Belgien. Wir reden von 135 Milliarden.
Yeah. Ja?
Der Staatshaushalt von Belgien sind 350 Milliarden. Hm? Also würden die haften müssen, könnte es Belgien irgendwie, vielleicht kann man sie abtrennen und an Russland dann geben oder irgendwie sowas. Also es ist halt unmöglich. Also es schaffen es überhaupt nicht. Deren Bruttoinlandsprodukt ist auch nur 700 Milliarden. Also selbst wenn du das gegen das BIP rechnest, ist das immer noch unbezahlbar für Belgien. Und darum sagt Belgien, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Und darum sagt Belgien, niet. Super, ne? Super.
Ja, Holger.
Danke. Die Kommission, die sagt zwar, nee, ey, hier, macht euch mal keine Sorgen. Aber Belgien hätte gerne mehr als, nee, ey, komm, so schlimm wird es schon nicht. Sondern die Belgien hätte gerne Garantien. Und warum die EU diese Garantien nicht gibt, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es noch, weil die sind ja immer noch in der Diskussion. Vielleicht hat die Kommission aber auch Schiss. Weil wir reden über Schulden und diese Schulden macht erstmal die Europäische Union und niemand sonst. Reicht dieses fertige Geld dann an die Ukraine weiter?
Ja.
Und dann gucken wir mal, wer das zurückzahlt.
Mhm.
Das heißt, es kann sein, warum auch immer, dass die Europäische Union auf diesen 135 Milliarden sitzen bleibt. Wenn wir dieses Ding also öffentlich diskutieren, müssen wir mitdiskutieren, dass es sein kann, dass die Europäische Union 135 Milliarden Euro Schulden macht, die sie irgendwann irgendwie begleichen werden muss. Und dann werden die Zeitungen mit den großen Buchstaben vermutlich anfangen, eine Kampagne vor allen Dingen gegen die EU und im Beifang dann auch die Ukraine zu fahren. Und vermutlich redet die EU deshalb auch lieber von weniger Geld. Die reden nämlich nicht von 135, sondern nur 90 Milliarden. Und 90 Milliarden können sie unter großen Schmerzen aus eigener Kraft aufbringen.
Hm.
So, also die Nummer kann funktionieren, wenn man juristisch sauber argumentiert. Ob sie funktionieren würde, müssen wir sehen, weil wir haben es noch nicht ausprobiert. Und dann bleibt weiterhin mein philosophisches Problem. Ja, einerseits, wie hindere ich andere Staaten oder Staatenbünde, das Gleiche zu tun.
Aber
andererseits, wie verhindere ich eigentlich, dass die Staaten selbst das Vertrauen in die Institutionen verlieren, die eigentlich ihre Vermögen sicher aufbewahren sollen?
Aber ich möchte da einen Einwand bringen und der ist Völkerrecht. Halte dich ans Völkerrecht und dir passiert nichts, Punkt. Also das ist doch eigentlich ganz einfach.
Die Russen machen das nicht.
Ja, eben.
Die Russen machen es nicht. Machen die Amis das mittlerweile noch?
Weiß ich nicht, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn du dich ans Völkerrecht hältst, kannst du dich auch auf alle anderen Verträge verlassen.
Ja, sicher, aber das ist ja so eine halbstarke Position. Halte ich doch einfach ans Völkerrecht.
Ja.
Ja, mache ich aber nicht, weil ich habe eine große Kanone. Und was machst du jetzt?
Ja, dann behalte ich halt dein Geld. Das ist es ja. Also,
ja, aber das kann ich nur, weil ich mich ans Völkerrecht halte. Aber du existierst ja in einem ganz anderen Rechtsrahmen.
Ja, aber das trotzdem, das meine ich ja auch immer mit Friendshoring, ja. Wir machen dann halt irgendwann nur noch Geschäfte mit Leuten, die sich ans Völkerrecht halten.
Völlig klar. Was wir tun sollten, ist mir völlig klar.
Ja.
Aber die Welt ist halt nicht so gestaltet, dass wir es auch tun können.
Aber vielleicht gestalten wir sie langsam endlich mal so. Und es wäre ja vielleicht ein erster Schritt.
Wenn ich die Wahlergebnisse angucke, habe ich jetzt nicht den Eindruck, als wäre irgendwie eine größere Menge Menschen daran interessiert ist, anders zu gestalten.
Naja, ja, weil sie sich ja meistens auch wenig für Weltpolitik interessieren.
Wie auch immer. Ich habe weiterhin nicht die leiseste Ahnung, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Aber ich weiß, wer wie drüber denkt. Das ist doch schon mal was.
Und ich verlinke nochmal den Artikel zum Verfassungsblog, wo das auch nochmal eine der möglichen Varianten, die ich total schlüssig finde, auch erklärt wurde für alle, die sich da ein bisschen reinnörden wollen, juristisch.
Für alle, die sich da ein bisschen reinnörden wollen, habe ich ein paar wissenschaftliche Arbeiten, was vom Bundesfinanzministerium, Statistisches Bundesamt habe ich dabei, Europaparlament. Es gibt viel zu lesen heute.
Sehr gut. Kommen wir zur unglaublichen Nachricht. Für mich ist sie einfach unglaublich.
Das ist ja unglaublich.
In Indien hat ein Dreijähriger, sein Name ist Savagya Singh Kushwaha, er ist ganz genau 3 Jahre, 7 Monate und 20 Tage alt gewesen, als er ein Rating der Internationalen Schachföderation erhalten hat. Und damit ist er der jüngste Mensch jemals.
Mit 3?
Ja, 3. 3 Jahre alt.
Das geht?
Ja, der kann Schach spielen. Der spielt wohl auch krass, so mehrere Stunden am Tag.
Ach, krass.
Er hat einen Score von 1572 mit 3 Jahren. Und weil wenige Menschen Schach spielen und deswegen nicht wissen, was das heißt, hier eine Banane zum Vergleich. Ich war früher mal im Schachclub und ich habe gerade im Sommer wieder mit Schachspielen angefangen, weil Duolingo jetzt auch Schach anbietet. Und ich habe eine Elo, also so heißt dieser Score in Fachkreisen, von um die 1000. Also
und der Junge hatte was?
1572.
Das ist deine Chance. Du kannst ihn schlagen, weil du besser bist, oder? Oder ist das andersrum?
Andersrum, je höher die Zahl, desto shit. Genau, also hier kommt die zweite Banane. Schachgroßmeister haben in der Regel eine Elo von mehr als 2500. Mhm. Der Magnus Carlsen hat gerade 2824. Und also mein nächstes Ziel ist eigentlich 1100, so endlich mal zu schaffen. Ich reiße mir das immer selber mit dem Arsch ein, weil ich nachts um 11 spiele, wenn mein Gehirn nicht mehr funktioniert und mich dann die Leute abzocken.
Bettschach.
Aber ja, ich fand das wirklich eine unglaublich, der ist 3. Also, wie ja, beschämend für alle wie mich. Der soll sich mal nicht so aufspielen,
die Rotznase.
So schaut's aus. Und dann habe ich noch ein paar weihnachtliche Verbrauchertipps mitgebracht. Mm. Also erstmal für alle WochendämmerungshörerInnen, ihr habt noch eine Woche Zeit, um bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied zu werden, also auf Steady, und euch dann eine von mir und Holger signierte Weihnachtskarte zu sichern. Wer am 12.12. dabei ist, also der Hammer fällt um, was ist das, 23.59 Uhr oder so, und auch seine Adresse angegeben hat, oder wenn es ein Geschenk ist, die Adresse von der beschenkten Person, der kommt auf eine lange Liste der Personen, die eine Postkarte erhalten und die schreiben wir dann irgendwann bis Weihnachten. So, okay. Und jetzt zum Verbrauchertipp. Den habe ich gefunden in der Taz und zwar schreibt die Taz, hier sind die 14 Fischsorten, die ihr an Weihnachten beruhigten Gewissens essen könnt.
So viel Fisch will ich aber gar nicht essen.
Weil Fisch ist ja so ein anscheinend bei manchen Leuten traditionelles Weihnachtsgericht. Also oder zumindest um die Feiertage herum gibt es anscheinend bei vielen Leuten Fisch. Wusste ich auch nicht, aber ist anscheinend so. Gut, es ist auch von der Verbraucherzentrale Hamburg. Vielleicht ist das dann noch mal was anderes.
Fisch gehört ans Meer, ja.
Ja. Und die Verbraucherzentrale Hamburg hat sich gemeinsam mit so ein paar Umweltorganisationen und mit dem Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel hingesetzt und hat gesagt, so jetzt gucken wir mal, was können wir denn empfehlen? Also welcher Fisch letztendlich ist nicht überfischt und bedroht und sonst was, sondern welchen Fisch könnt ihr ruhigen Gewissens essen? Und jetzt hat die Taz eine schnelle Übersicht. Also wenn man einfach jetzt nicht die Zeit hat, sich ein längeres PDF durchzulesen, weil es ist ein bisschen kompliziert. Also es gibt 14 Fischsorten, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, Sardelle und Anchovis könnt ihr immer essen, sondern es ist dann halt so, dass man gucken muss, wo kommt die her? Wie wurde die gefangen? Und bei Sardelle und Anchovis ist es zum Beispiel so, wenn sie aus dem Golf von Biskaya stammen und mit Umschließungs- oder Hebenetzen aus dem Meer geholt wurden, dann kann man sie ruhigen Gewissens essen. Man braucht also letztendlich diese Liste als PDF, die verlinke ich. Und die kann man sich ja in irgendeiner App oder so abspeichern auf dem Smartphone und dann mitnehmen. Und dann kann man Fisch einkaufen gehen. Zum Beispiel auf dem Fischmarkt in Hamburg oder sonst wo. Und dann habe ich noch einen Buchtipp mitgebracht.
Haben die auch Rezepte dazu gegeben?
Nee, Rezepte muss man sich dann, glaube ich, wieder irgendwo anders holen. Und dann habe ich noch einen Buchtipp für alle WochendämmerungshörerInnen mitgebracht. Und zwar lese ich das auch gerade und bin sehr begeistert von Hannah Ritchie. Hoffnung für Verzweifelte heißt es. Wie wir, und es ist erstmal auf den ersten Blick ein bisschen komischer Untertitel, wie wir als erste Generation die Welt zu einem besseren Ort machen. Und der Titel ist so ein bisschen ein Gegenentwurf zur letzten Generation oder zu dieser Idee der letzten Generation. Also sie dreht es genau um und sie sagt, nee, eigentlich sind wir die erste Generation, die die Welt an die nächste Generation in einem besseren Zustand übergeben wird, als sie ihn davor bekommen hatte oder sie bekommen hatte. Das Buch ist schon ein bisschen älter, vom März 2024. Aber für alle, die vielleicht mit weniger Fatalismus ins neue Jahr gehen wollen, dachte ich, weil ich meine, 2025 war kein leichtes Jahr, würde ich das empfehlen, so zwischen den Jahren zu lesen. Ist auch ein super Weihnachtsgeschenk. Hannah Ritchie ist selbst, die hat lange gearbeitet bei Our World in Data.
Okay, ich dachte mir, da muss ich dann gleich noch darauf hinweisen, dass Our World in Data auch eine gute, ja.
Also das ist so ihr Background, da kommt sie her, da war sie viele Jahre, ist an der Universität Oxford im Programm für globale Entwicklung und schreibt regelmäßig auch Kolumnen für so Financial Times, Economist, New York Times und New Scientist. Also ist schon eine Nummer und ist auch so ganz naturwissenschaftlich da drin. Also die ist jetzt nicht so, dass sie den Klimawandel irgendwie kleinredet oder irgendwas leugnet oder so, sondern sie zeigt einfach nur auf, dass wir dazu tendieren, eine selektive Wahrnehmung zu haben, also generell das Negative stärker zu wahrzunehmen als die positiven Entwicklungen, die es gibt. Und es gibt eben sehr viele, die zeigt sie darin auf. Einfach auch, das ist ja oft so, dass gute Nachrichten die Menschen viel weniger erreichen. Also werden ja viel seltener geklickt auf Nachrichtenwebseiten und so. Und das, dachte ich, ist echt wirklich, man geht mit einem besseren Gefühl raus, wenn man dieses Buch liest, als man vorher vielleicht hatte, wenn man gerade Nachrichten geguckt hat. Und wer gut Englisch kann, im September ist ihr zweites Buch erschienen, Cleaning the Air. Leider bisher noch nicht übersetzt auf Deutsch. Da drin beschreibt sie 50 ganz konkrete Fragen zum Thema Klimawandel, also sowas wie, sind Atomkraftwerke nicht anders schädlich? Also so wirklich auch wissenschaftliche Fragen, die wichtig sind, wenn wir darüber sprechen, wie wollen wir denn den Klimawandel eigentlich stoppen? Und sie hat einen Podcast, Solving for Climate heißt er, den finde ich schon allein wegen ihres sehr sympathischen Akzents hörenswert. Und in der Folge vom 2. Dezember geht es auch ganz viel um das Buch und Fragen aus dem Buch, also dem zweiten Buch jetzt. Und auch, was sich zwischen dem ersten Buch, was ja sehr optimistisch, also so Hoffnung für Verzweifelte, und dem zweiten Buch geändert hat. Und da habe ich meine kleine Hörprobe mitgebracht.
So it's been around 18 months since my first book was published, which seems like a very short period of time. But I, as you say, like I think a lot of stuff has changed. I think maybe some of the underlying stuff has changed less than I think people imagine. I'm not as doomy and gloomy as I think you might see from the headlines or people might expect me to be based on what's happened in the last 18 months. But I think the really key shift, I think, has been not that people or most people are completely turning their back on climate. I think there is just this kind of slightly sliding into the background thing where the concern is still there and a little bit of the drive is still there, but it's kind of been overwritten by what people fear are much more near-term crises and issues to deal with. And often in those cases, even for people that do care about climate change becomes like fifth on the list or something. Whereas it might have been second on the list previously. I think that's been the biggest change. It's like not completely U-turn, but this kind of sliding a bit into the background.
Da ist wohl jemand aus Schottland.
Ja, ne? So sympathisch. Und ja, das fand ich nochmal ganz schön, wie sie sagt, wie sich das eben verändert hat zwischen März 2024, wie gesagt, kam das erste Buch, und 2025, also 18 Monate, was eigentlich keine lange Zeit ist, aber im Moment ist es eine lange Zeit, da kann wahnsinnig viel passieren. Und das ist tatsächlich auch mein Gefühl. Klimawandel ist gerade nicht so wichtig für alle, nicht nur für die Politik sondern alle. Also selbst Greta Thunberg macht nicht mehr Klima, sondern macht jetzt Gaza.
Ja, ist mehr zu holen, ne?
Also,
Ja, aber das ist so meine Entdeckung der letzten Wochen und ich möchte sie einfach weitergeben und lasst uns, dachte ich, alle ein bisschen weniger fatalistisch in 2026 starten und mit ein bisschen mehr Ideen auch, was man wirklich jetzt tun kann.
Ja, aber Kacke ist es schon alles. Zum Beispiel hier, Deutschland 2025. Fast 2 Millionen Menschen bekommen Bürgergeld und gelten als arbeitsfähig. Allerdings weiß niemand so richtig, ob diese Leute auch tatsächlich arbeitsfähig sind. Also hat die Bertelsmann Stiftung das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung der Uni Tübingen beauftragt, ein paar Fragen zu beantworten. Nämlich, wie intensiv suchen Leistungsbeziehende von sich aus nach Arbeit? Welche Gründe stehen einer Arbeitssuche entgegen? Erhalten Leistungsbeziehende von den Jobcentern Stellenangebote? Und welche anderen Formen von Unterstützung erhalten Leistungsbeziehende von den Jobcentern? Dazu hat das IAW erst eine repräsentative Stichprobe untersucht, danach nochmal einen Teil der ProbandInnen zu qualitativen Interviews eingeladen. Also nicht nur gefragt nach dem Ob, sondern auch nach dem Wie und dem Warum. Was ich gerne öfter hätte, zum Beispiel auch bei diesen Sachen wie Deutschlandtrend, Politbarometer und sowas. Ist ein sehr interessantes Paper mit ein bisschen Einblick sowohl in die Lebenssituationen der Menschen im Bürgergeld als auch in die Arbeitsweisen der Jobcenter. Ich mach's trotzdem relativ knapp. Also, die Hälfte der Leute ist gar nicht arbeitsfähig, weil sie krank sind. Jede fünfte Person, die Leistungen bezieht und nicht nach einer Stelle sucht, gibt an, aus Angst vor dem Scheitern.
Ach krass.
Krass, ne? Ein Viertel der Leute sagt, mangelnde finanzielle Anreize. Also ich suche keinen Job, weil die finanziellen Anreize mangelhaft sind. Und das sind insbesondere solche Leute, die nur geringe Einkommensmöglichkeiten haben, die also auch bei einer Integration in den Arbeitsmarkt nicht wirklich sonderlich besser gestellt wären. Andererseits, viele Leistungsbeziehende suchen auch nach einer Stelle, obwohl das Jobcenter das gar nicht von denen verlangt hat.
Ja.
Ne? Die Hälfte der nicht nach Stellen suchenden Leistungsbeziehenden, so nennt man das, gibt als Grund an einen Mangel an passenden Stellen. Was das IAW aber auch schreibt, ist, möglicherweise wird die Arbeitsmarktsituation auch als Begründung vorgeschoben. Die haben nämlich gesehen, dass die Einschätzung der Arbeitsmarktsituation nicht wirklich objektiv vorgenommen wird, sondern von den persönlichen Umständen abhängt.
Ja, klar. Ja, das verstehe ich auch. Ja.
Es gibt nichts Passendes auf dem Arbeitsmarkt. Hast du denn überhaupt geguckt,
genau,
mein
wo
Freund?
Hast du denn geguckt?
Genau. Ja. So, die Jobcenter vermitteln am liebsten leicht Vermittelbare. Frauen werden benachteiligt, sowohl bei der Vermittlung als auch bei den sogenannten Maßnahmen, also Qualifizierungsmaßnahmen.
Benachteiligt heißt was?
Ja, Frauen werden seltener in Jobs vermittelt als Männer.
Okay. Ja.
So. Kranke kommen in Maßnahmen, Gesunde bekommen Stellenangebote. Ich spitze sehr zu. Ne? Gesunde bekommen Stellenangebote. Wer Schulden hat, bekommt Stellenangebote und kommt nicht in Maßnahmen. Besser Qualifizierte bekommen Stellenangebote, werden aber selten in Maßnahmen gesteckt. Und die Jobcenter neigen dazu, Menschen die Qualifizierung zu verweigern, und ihnen eher Stellenangebote vorzulegen. Was halt frustriert,
das hört man
und
auch sehr oft.
Demotiviert.
Ja, das hört man echt oft.
Sie geben auch ein paar Handlungsempfehlungen, unter anderem, ich zitiere mal, die Lebenssituation von Leistungsbeziehenden sollte nicht die Ziele der Beratung und Vermittlung vorgeben. Vielmehr sollte die Möglichkeit bestehen, Veränderungen zu erwirken und die Handlungsfähigkeit und individuelle Autonomie zu stärken. Eine ganzheitliche Unterstützung und die Mitwirkung zur Selbsthilfe sind hierbei zentral. Und für Personen, die dauerhaft oder längerfristig nicht erwerbsfähig sind, wäre im Einzelfall zu prüfen, ob sie nicht besser im Sozialgesetzbuch 12 zu verorten sind. Das ist die Sozialhilfe, da geht es ja nicht mehr um Qualifizierung und Vermittlung, sondern um Überleben. Bemerkenswert finde ich dann noch, wenn man bei der Bundesregierung nachguckt, was ist denn eigentlich Bürgergeld, was ist der Unterschied zwischen Bürgergeld und SGB 12, weil aus dem Stand weiß man das ja auch nicht so. Oder neuerdings nennen sie es ja Grundsicherung für Arbeitssuchende. Dann findet man auf der Webseite den lustigen Satz, doch es geht nicht darum, die Betroffenen in den erstbesten Hilfsjob zu vermitteln. Kern des Bürgergeld ist es, sie besser zu qualifizieren und dauerhaft in Arbeit zu bringen. Ich will jetzt nicht unken,
ja.
Aber das erscheint mir zumindest jetzt so ansatzweise, also möglicherweise ein bisschen vielleicht ungefähr das Gegenteil von dem zu sein, was die Bertelsmann IAW-Studie ergeben hat.
Ja, und es ist ein überspezifisches Dementi.
Nee, das ist kein Dementi, sondern es ist einfach nur die Erklärungsseite, was ist der Unterschied zwischen Bürgergeld und SGB II.
Ja, aber trotzdem, es hat ja keiner gesagt, dass sie das, also weißt du, wie ich meine?
Doch, alle.
Ja, na gut.
Die Montagsdemonstrationen und so, das haben, ja, ich glaube, sowas, das schwingt immer im Hinterkopf mit. Jetzt lesen wir dieser Tage, und das wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen so bleiben, in den Überschriften Abwandlungen des Satzes, mehr als die Hälfte der Bürgergeldbezieher sucht nicht nach einem Job. Das stimmt nicht. Tatsächlich haben diese Leute in den letzten 4 Wochen nicht nach einem Job gesucht. Mhm. Und das jetzt nur für den Hinterkopf und die Wissenschaft, hier für die Sozialwissenschaften, genauer für die Medienwirkungsforschung. Weil, ob ich schreibe, die Hälfte sucht keinen Job, oder ob ich schreibe, die Hälfte hat in den letzten 4 Wochen keinen Job gesucht,
ist ein Unterschied.
Das ist Framing.
Ja.
Framing ist, Themen vorab schon in ein Deutungsraster zu geben. Und dadurch dann einzelne Aspekte überzubetonen oder wegzulassen, was dann dazu führt, dass unsere Hirne die danach folgenden Informationen entlang dieses vorgegebenen Rasters bewertet. Also tendenziell eher entlang dieses Rasters, nicht notwendigerweise vollständig. Kann jeder mal ausprobieren, was er sich spontan denkt, wenn sie liest, sucht keinen Job, oder wenn er liest, hat 4 Wochen lang keinen Job gesucht.
Ja. In den letzten 4 Wochen, ne, wo man auch sagen könnte, ey, Grippesaison, Corona, so viele sind krank,
zum Beispiel,
allein das schon, ne?
Ja, klar. Also das ist, da muss man viel detaillierter dann auch irgendwie in die Zahlen gucken, wenn man da irgendwie. Und immer, wenn ich über Framing rede, habe ich eine Bitte. Nicht alles ist Framing, was bei einem Thema den einen oder den anderen Aspekt überbetont oder weglässt. Vor allen Dingen dann nicht, wenn das Aspekte sind, die dir persönlich ganz wichtig sind und die du persönlich auch ganz toll begründen kannst. Das Holger-Klein-Institut für anekdotische Sozialforschung hat da nämlich mal eine Studie gemacht, und bei der kommt raus, mindestens die Hälfte aller Framing-Vorwürfe sind bloß Verschwörungstheorien.
Aber ich muss sagen, ich weiß noch, ich hatte ja früher meine Kolumne beim Freitag, und es gab da so eine ganz ärgerliche Sache, nämlich, dass meine Überschriften, die ich mir ausgesucht habe, immer geändert wurden. Auch die Teaser wurden immer von der Redaktion. Das wissen aber viele Leute nicht.
Ja, ja.
Das ist ja auch Sophie Passmann bei der Zeit passiert. Ne? Da wurde ja ein Ausschnitt aus ihrem Buch, dieses Pick Me Girls, veröffentlicht, und dann hat die Zeit da irgendeine Überschrift und irgendeinen Teaser zugemacht. Mhm. Wo es sinngemäß irgendwie hieß, ich bin Feministin und finde Schönheits-OP okay oder irgendwie so, ne? Und da sind alle
drauf
abgegangen.
Darf man das als Feministin nicht?
Das war nicht Thema des Artikels, es war nicht mehr wirklich, also es war in dem Artikel nicht drin.
Ach so. Ja, das ist ein bisschen so, wenn die Betriebswirte den Inhalt übernehmen, ne? Ah, das klickt gut, dann nehmen wir lieber das.
Ja, und das
ist genau das, was passiert, wenn die BWLer in irgendein Unternehmen einreiten und jetzt allen erzählen wollen, wie man es besser macht.
Und dann hat das Internet geschäumt, also das feministische Internet, also meine Bubble. Und ich wollte so gern allen sagen, Leute, weder der Teaser noch der Titel sind von ihr. Habt ihr mal den Artikel gelesen? Der ist ganz anders. Und es ist mir halt auch immer passiert beim Freitag, und die Leute haben sich oft so aufgeregt und hast richtig gemerkt, einfach nur wegen Teaser und Überschrift haben die es nicht mehr geschafft, den Artikel ordentlich zu lesen. So,
vor lauter ging nicht Wut
mehr.
Waren sie.
Ja, weil die waren einfach schon emotional so hoch schon wieder
die
auf 180.
Die haben sich selbst geframed, ja.
Dass das nicht mehr möglich ist. Deswegen habe ich dann irgendwann darum gebeten, dass die das lassen sollen. Also weil es einfach... Ja, naja, aber genau.
Haben Sie es gelassen?
Sehr off-topic. Ja, dann Gott sei Dank schon, ja.
Okay.
Ja. Schauen wir nach Syrien. Und da haben wir nämlich einen Jahrestag. Oder mehrere Jahreswoche. Oder, naja, Ende November 2024 ging das los. Da gab es diese Offensive der Rebellen in Syrien. Die haben sich dann so von Stadt zu Stadt vorgearbeitet. Und tatsächlich am 8. Dezember 2024 haben sie Damaskus erobert und die Assad-Regierung gestürzt. So. Jetzt, genau ein Jahr später, gibt es von einem Team aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung eine investigative Recherche zu diesen Gräueltaten, die während der Assad-Zeit geschehen sind in Syrien. Es geht um eine Festplatte, die ein Oberst nicht, wie er das vermutlich hätte tun sollen, zerstört hat, weil es wurden ganz viele Beweise dann zerstört. Also wie das halt so ist, ne? Du hast ein Terrorregime und die werden gestürzt und dann verbrennt man alles, was irgendwie beweisen könnte, was du an Kriegsverbrechen gemacht hast. Und da hat ja natürlich die Assad-Regierung einiges getan. Der hat aber diese Festplatte nicht zerstört, sondern eingesteckt und ist abgehauen. So. Und gelandet ist die dann beim International Consortium for Investigative Journalists, kennen wir schon, ICIJ. Luxemburg Leaks, Offshore Leaks, Panama Papers sind nur ein paar von den großen Datenleaks, die bei denen gelandet sind. Und wo dann Teams weltweit
daran arbeiten und es für ihr Land aufarbeiten. Und deswegen auch wieder WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung. Damaskus-Dossier heißt die ganze Sammlung. Es sind vor allem Fotos, über 70.000 Fotos, die dieser Oberst eben, oder die dieses Konsortium von diesem Oberst erhalten hat. Und diese Fotos dokumentieren mehr als 10.000 verstorbene Gefangene. Also es sind dann am Ende auch Fotos der Leichen. Und das Krasse ist eben auch, da wurde sehr bürokratisch festgehalten, wen man alles getötet hat. Zumindest in diesem Gefängnis in Damaskus. Also quasi dokumentiert, wie dieses Assad-Regime, das war eine Formulierung aus der Tagesschau oder vom NDR, Völkermord am eigenen Volk begangen hat. Ja, die haben einfach die Leichen nummeriert zum Beispiel.
Ja, ja, klar. Das ist nur was, also das ist ja auch was, was mich zum Beispiel bei den Deutschen so irritiert, dass die im Dritten Reich alles minutiös dokumentiert haben. Also diesen irrer bürokratischer Aufwand. Ich meine, wenn ich hier die Hälfte von Berlin ausrotten wollen würde, würde ich die halt einfach erschießen, verscharren und gut ist und sagen, nee, ich war im Urlaub, als das passiert ist.
Ja, ja, irgendwie ist da
also so irgendwas. Ja. Es scheint was Menschliches zu sein. Oder Syrer sind Deutsche, kann auch sein. Oder Deutsche sind Syrer.
Ich würde eher sagen, es ist was Unmenschliches. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt einfach eine, ja, das ist jetzt einfach so eine weitere Beweissammlung. Letztendlich immerhin 10.000 vermisst werden allein in den Jahren 2021 bis 2024 mehr als 100.000 Menschen. Die sind einfach verschwunden. Mhm. Und was ganz spannend ist, also auch die Bundesanwaltschaft hat jetzt diesen Datensatz bekommen, will den kriminologisch auswerten, weil die ja immer wieder auch Verfahren im Rahmen dieses Weltrechtsprinzips in Deutschland führen gegen Folter, Schergen und so weiter und sich das auch nochmal anschauen, ob da vielleicht noch mehr Beweismaterial drin ist. Und für alle, die sich fragen, ah ja, Syrien, ne, ein Jahr Sturz des Regimes. Wie ist es denn da jetzt eigentlich so? Was ist denn da so die Lage? In der Bundesregierung streitet man sich ja sehr stark darüber, ne, wo der Außenminister sagt, nee, also hier kann man nicht leben. Und der Innenminister findet, ja doch, da kann man schon leben, das ist nicht so schlimm da. Wir haben genau diese Woche dazu die neueste Folge des Abputz-Podcast, also aus Politik und Zeitgeschichte, veröffentlicht, wo wir mit mehreren ExpertInnen darüber sprechen. Also wie ist es denn jetzt? Und was ist mit diesem, was du ja auch mal erzählt hast, hier mit diesen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die Drusen und die Aleviten? Und
ja, man kann sich ja so nicht merken, also selbst, also ja.
Was für Konflikte gibt es dann noch? Welche Rolle spielt der IS? Wie sicher ist es da tatsächlich? Kann man dahin? Also das alles ist in dieser einen Folge drin, ist auch ein bisschen länger als sonst und ist auch ein Haus 1 Podcast, wissen viele nicht. Deswegen verlinke ich mal das. Gibt einen ganz guten Überblick, glaube ich.
Meine Freunde von der Konrad-Adenauer-Stiftung haben mal wieder was veröffentlicht. Und zwar haben sie repräsentative Umfragen zu Wahlgründen und wichtigen Einflussfaktoren in den Wählerschaften zur Bundestagswahl 2025 ermittelt. Ist ganz interessant. Am wichtigsten waren bei der Wahlentscheidung die inhaltlichen Positionen der Parteien und deren Fähigkeit, also immer angenommen, ne? Also das ist aus der Perspektive des Wahlvolks, und deren Fähigkeiten, die zukünftigen Probleme zu lösen. Interessant ist, Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten haben keine entscheidende Rolle gespielt. Mhm. Jedenfalls unter den ab 8 abgefragten Motiven. Ne? Wir haben gefragt, so, Außenpolitik, Rente, und was wir alles so besprechen halt. So, jede Wählerschaft einer jeden Partei betrachtet jeweils ein anderes Thema als das wichtigste Thema. Die größte Problemlösungskompetenz wird der Union zugeschrieben.
Aha, okay. Ja, wurde wahrscheinlich. Also jetzt.
Stimmt. Ja, stimmt. Gar nicht schlecht. Mehr als die Hälfte der Leute hat tatsächlich das gewählt, was sie vor dem Wahlkampf auch schon vorhatten zu wählen. Ein Drittel der Leute hat sich vom Wahlkampf die Wahlentscheidung beeinflussen lassen.
Das ist viel. Ne?
Ja. Und ich zitiere mal, die bestimmenden politischen Probleme sowie Parteiprogramme, Koalitionsüberlegungen und grundsätzliches Parteivertrauen hatten einen größeren Einfluss als singuläre Ereignisse wie beispielsweise Anschläge oder Migrationswochen oder öffentliche Auftritte, Reden und Fernsehduelle.
Tja,
Ne? Inhalt schlägt Form, zumindest teilweise. Nochmal ein paar Zitate, jeweils, wie gesagt, aus der Perspektive der Anhängerschaften der jeweiligen Parteien. Die Union besitzt bei wirtschafts- und außenpolitischen Themen die größte Lösungskompetenz. Beim Thema Migration werden AfD und Union gleichermaßen genannt.
Mhm. Ja? Toll. Kompetenz.
Mhm. Ein verstärkendes, naja, nee, vor allen Dingen Migration, AfD und Union gleichermaßen. Wenn dir Migration wichtig ist, hast du jetzt zwei Parteien zur Auswahl, die du wählst. Wen wirst du wählen von den beiden?
Das Original.
Wenn dir Migration wichtig ist.
Ja. Ja?
Ein verstärkendes Motiv in der Unionswählerschaft ist die Fähigkeit, gut zu regieren. Sie ist der Unionswählerschaft besonders wichtig. Entschuldigung. Die SPD liegt auf Platz 2 der allgemeinen Problemlösungskompetenz. Innerhalb der wichtigsten politischen Themen werden ihr nur im Bereich Außenpolitik größere Kompetenzen zugeschrieben.
Krass.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands scheint keine Kompetenz mehr in Sozialpolitik zugeschrieben zu werden.
Ja, das ist, ja, das wundert mich jetzt nicht, aber
mich auch nicht, aber es ist halt tragisch, es ist eine ganz tragische Sache, weil ich glaube, dass sehr viele SPDler immer noch daran festhalten. In der grünen Wählerschaft dominiert weiterhin das Thema Klimawandel, wo der Partei die größten Kompetenzen zugesprochen werden. Das Thema zählt jedoch nicht mehr zu den wichtigsten drei politischen Themen.
Da, siehst du, ist in den Hintergrund gerückt.
Fast jeder Zweite aus der FDP-Wählerschaft, das ist diese Partei, wo der letzte Chef jetzt mittlerweile Autos verkauft und in irgendeiner Baufirma.
Ah ja, und der den Hund überfahren hat, ne?
Genau, der mit dem Porsche den Hund überfahren hat. Identifiziert Wirtschaftsthemen als das größte politische Problemfeld. Dummerweise hat da die Union die größten Kompetenzen. Das heißt, ist Wirtschaft dir wichtig? Hast du auch zwei Parteien? Und da wählst du
aber
dann vielleicht lieber die CDU.
Aber du tust jetzt so, als hätte die Union da wirklich die größten Kompetenzen. Das kannst du doch so nicht sagen.
Es ist immer aus der Perspektive der Wählerschaft. Immer nur aus der Perspektive der Wählerschaft, nicht aus meiner Perspektive. So, du wählst natürlich dann die CDU und nicht die FDP, weil du wählst nicht die Verlierer. Weil du weißt nicht, ob die FDP überhaupt ins Parlament kommt. Also gerade zur letzten Bundestagswahl, also wählst du nicht FDP, wärst du ja verrückt, wenn du das machen würdest. Die Linke ist total interessant. Mehr als jeder zweite linken Wählerin sagt, im Wahlkampf durch was beeinflusst worden zu sein. Häufiger als in anderen Wählerschaften werden mediale bzw. öffentliche Auftritte genannt.
Ja.
Die Wahl der Linken wird daneben besonders stark über inhaltliche Positionen begründet. Dabei profitiert die Linke von der Problemlösungskompetenz beim Thema soziale Ungleichheit. Ja. Besonders stark ist auch das Motiv der Antiposition zu Rechtsruck, Fremdenfeindlichkeit und der AfD.
Ja.
Das heißt, die Reichineck hat alles richtig gemacht.
Absolut.
Erstmal hinkriegen.
Absolut. Ja.
Also wirklich, die werden von ihrer Wählerschaft inhaltlich identifiziert und personell, aber eben nicht über die Spitzenkandidatin, sondern über die Auftritte der Partei in der Öffentlichkeit. Das ist schon echt faszinierend. Und jetzt auf nach außen, rechts außen. An vielen Stellen zeigt sich deutlich, dass die AfD-Wählerschaft keine Protestwählerschaft mehr ist.
Ja.
Zum Mitschreiben, an vielen Stellen zeigt sich deutlich, dass die AfD-Wählerschaft keine Protestwählerschaft mehr ist. Punkt. Sie ist überzeugt von Themen, Lösungskompetenzen, Personal und die Wahlentscheidung fällt somit leicht. In keiner Wählerschaft besaß die Spitzenkandidatin eine größere Wichtigkeit für die Wahlentscheidung. Mhm. Und wenn wir schon beim Führerprinzip sind, können wir noch über das BSW reden. Wer BSW gewählt hat, hat das auch wegen der Spitzenkandidatin getan und weil sie internationale Konflikte für das wichtigste politische Problem halten.
Wow.
Außerdem, und jetzt kommt's, außerdem war fast die Hälfte der BSW-WählerInnen von keiner Partei überzeugt. Konrad-Adenauer-Stiftung schreibt dazu, dieser Wert liegt mehr als doppelt so hoch wie bei den anderen Parteien und ist ein Merkmal einer Protestwählerschaft.
Mhm.
Tolle Arbeit, sehr, sehr detailreich, reichlich Grafiken, auch viele Bezüge, viele Zusammenhänge zwischen Entscheidungen und tralalala. Und einen habe ich noch. 84% der Leute haben ihre Wahlentscheidung außerdem getroffen nach dem Wahlmotiv, dass die Partei nicht mit der AfD koaliert.
Haha, sehr gut.
84%. Bei 72%, also fast drei Viertel, war das ganz wichtig, bei den restlichen eher wichtig.
Ja. So. Siehst du, das sind nicht alles schlechte Deutsche. Mhm.
Das ist richtig. Und bei mir bleibt außerdem hängen, wer die extreme Rechte gewählt hat, ist höchstwahrscheinlich extrem rechts. Aber die anderen sind in der Mehrheit und wir müssen bloß noch die CDU wieder auf den Pfad der Rechenschaftenheit zurückholen, ganz so, wie der Herr es eigentlich wollte.
Ja, hier, ich habe auch eine meiner zwei guten Nachrichten, betrifft das Bündnis Sarah Wagenknecht, die passt da ganz gut dazu. Weil die hatten ja insinuiert, bei der Bundestagswahl, bei besagter, hätte es zu Ungunsten des BSW mindestens Fehler bei der Stimmauszählung gegeben. Mhm. Und wer weiß, vielleicht ja sogar Wahlmanipulation. Ja. Also so ein bisschen die deutsche Variante des Trumpschen Rigged Elections Mythos. Nur auf ganz kleinem K.O. Ja. Woran, wenn nicht daran, soll es denn gelegen haben, dass das BSW an der 5%-Hürde gescheitert ist? Ja. Nein, ist natürlich jetzt ein bisschen hämisch von mir. Ich glaube, wenn ich eine Partei gegründet hätte, so, und diese Partei wäre um 0,2 oder 0,02, habe ich mir nicht aufgeschrieben, Prozent an der 5%-Hürde gescheitert, also ganz, ganz, ganz knapp, ein paar tausend Stimmen sind das gewesen, dann hätte ich vielleicht auch versucht, nochmal auszählen zu lassen oder so.
Absolut, absolut, ja.
Jedenfalls hat der Ausschuss für Wahlprüfung sich das dann jetzt genau angeschaut und sagt, nö. Ich zitiere aus der Süddeutschen, die Einsprüche des BSW hätten sich in allen Teilen als unzutreffend herausgestellt. Es gibt keine Neuauszählung der Bundestagswahl.
Finde ich ja schwierig. Finde ich sehr, sehr schwierig. Das Problem ist ja, dass der Wahlprüfungsausschuss immer aus den Leuten besteht, die jetzt gerade davon profitieren, dass die Wahl so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich habe da echt Probleme mit. Ich meine, das waren 0,19%, mit denen die drunter geblieben sind. Und das sind halt wirklich ein paar tausend Stimmen. 9.529 Stimmen sind es. Mhm. Und das ist so wenig, dass ich alleine schon aus Gründen der parlamentarischen Selbstachtung gesagt hätte, nee, das prüfen wir.
Ja.
Wenn es jetzt 95.000 Stimmen gewesen, ich sage, nein, kann nicht. Aber 10.000 Stimmen bei 83 Millionen, oder ich weiß nicht, wie groß ist unser Elektorat? Ich weiß es gar nicht.
Ja, nee, 80 Millionen Menschen. Nicht.
Nee, das ist so viel Leben hier. Wir müssen, lass es mal so 45 Millionen oder sowas sein. Das ist schon, also das ist wirklich, nee. Ich hätte mir gewünscht, dass die das neu auszählen, auch um den Preis, dass dann eventuell die Regierung fällt.
Ja, das ist wahrscheinlich der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass natürlich dieses, es gibt einfach diese Parallele zu diesem Trumpschen, ja, das ist doch bestimmt nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und das will man sich ja auch nicht nachsagen lassen. Aber da hast du schon recht, genau das um auch, ja. Das aus dem Weg zu räumen, hätte man das natürlich vielleicht besser nachgezählt. Da hast du schon recht, ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht gehabt auf die Weise. Naja.
Also das ist, also ich gönn's dem BSW nicht.
Ja, eben, das ist, glaube ich.
Das ist das eine, ich gönn's, ich würde es Merz gönnen, zu stolpern. Ich würde es der Bundesrepublik nicht wünschen, dass Merz stolpert.
Ja.
Und so weiter. Aber ich würde allein aus,
ja, du hast schon recht.
Aus moralischen Gründen hätte ich es gut gefunden, das zu.
Naja, es ist so, Luhmann hat mal gesagt, das ist so, wie hat er es denn genannt? Legitimität durch Verfahren.
Ja.
Das genau. Ist genau das, was, ja. Was damit gemeint ist. Wir haben in Deutschland Verfahren, auf die kann sich jeder verlassen. Das schafft Vertrauen und es schafft eben auch Legitimität dessen, was passiert auf der großen Bühne.
Mhm.
Ja, hast schon recht. Na gut, habe ich mich, muss ich mich korrigieren. Keine gute Nachricht.
Und wie ich das gerade erzähle, fliegt eine Bloomberg-Meldung an mir vorbei. Ich lese kurz automatisch Übersetzung von der Bloomberg-KI zusammengefasst vor, weil wir in der laufenden Sendung sind. Die USA haben sich bei mehreren Ländern der Europäischen Union eingesetzt, um die Pläne der EU zu blockieren, eingefrorene Vermögenswerte der russischen Zentralbank zur Unterstützung eines Darlehens an die Ukraine zu verwenden, so europäische Diplomaten.
Ja, nun.
Gucken wir mal, ob wir uns wieder bücken, ne? Weil das kann die EU ja gut.
Ich glaube nicht, aber das ist, passt ja auch. Die USA hatten ja in ihrem 28-Punkte-Plan stehen, dass sie dieses Geld haben wollen. Ich glaube, daher weht der Wind.
Okay.
Ja. Übrigens, ich habe diese Woche nichts zur Ukraine gemacht, weil du letzte Woche so gemeckert hast und es wäre. Ja,
ich habe nicht über die Ukraine gemeckert, ich habe über die USA gemeckert.
Ja, aber das hängt ja eng miteinander zusammen, weil da sind ja gerade eben die Gespräche und da wird ja durch die Welt geflogen von komischen Leuten und tatsächlich gibt es unterm Strich kein Ergebnis.
Es ist wirklich unglaublich, was das für ein Theater ist.
Von Woche zu Woche. sind wir immer noch da, wo wir vor 3 Monaten standen, wo wir vor 6 Monaten standen.
Auf welche Weise die Medien dieses Theater auch mitmachen, warum die das machen, hat auch Luhmann schon mal aufgeschrieben in der Realität der Massenmedien. Aber man könnte sich ja trotzdem mal überlegen, naja, vielleicht ist jetzt 2025 und vielleicht sollten wir die Realität der Massenmedien mal ändern, damit der nächste Luhmann neu drüber schreiben kann.
Ich muss sagen, ich muss ja sehr positiv hervorheben, immer wieder mein ZDF heute live zur Ukraine jeden Donnerstag. Immer mit einem Experten aus dem Bereich Militär oder auch mal Militärökonomie, wie gestern wieder der Markus Kolb wieder da, den ich ja wirklich über alles liebe. Und die machen das anders. Also die machen da wirklich, die gehen in die Analyse.
Das machen alle. Ja. Natürlich gehen alle in die Analyse, aber trotzdem hast du mindestens jeden zweiten Tag irgendwas. Oh, Witkow ist mit dem Moped nach Belarus gefahren. Weißt du so, wo du denkst, so, ja, aber was, könnt ihr nicht einfach sagen, so, gibt noch nichts Neues. Einfach so ein Ticker, der einfach nur so ein Nichts-Neues-Kasten auf der Webseite. Weißt du, so Tagesschau nichts Neues bei folgenden Themen, über die wir standardmäßig berichten. Das wäre doch mal was. Dann hast du so eine Latte mit 10 irgendwas Geschichten, 10 Themen, wo du einfach nur weißt, okay, es gibt keine wesentlichen Veränderungen. Keine wesentlichen Veränderungen. Sobald es eine wesentliche Veränderung gibt, wird das aus dem Kasten raus, auf die Hauptseite geholt und dann kann man was reinschreiben. Könnte man machen. Das ist auch mal eine gute Nachricht. Deutschland hat sich mal wieder selbst übertroffen. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung gibt bekannt. Und jetzt komme ich auch wieder hauptsächlich mit Zitaten aus der Arbeit, weil ich wirklich unfassbar viel Zeit für dieses russisches Geld in der EU-Ding aufgewendet habe. Ich bitte um Verzeihung. Die Ungleichheit der Einkommen hat in den letzten 15 Jahren deutlich zugenommen und mittlerweile einen neuen Höchststand erreicht, ebenso wie die Armutsquote. Ist ein Rekord. Ich habe nicht gesagt, dass es ein guter Rekord ist.
Ach Mann. Jetzt fühle ich mich verarscht, weil du hast gesagt, eine gute Nachricht kommt.
Ja, ein Rekord ist immer eine gute Nachricht.
Nein.
Wachstum ist immer gut. Genauer, die Einkommensungleichheit ist seit 2010 deutlich gestiegen, insbesondere ab 2018. Während die Armutsquoten kontinuierlich zunehmen, bleibt der obere Rand der Einkommensverteilung weitgehend stabil, weil die Umverteilungswirkung durch Steuern und Sozialtransfers hat tendenziell abgenommen. Weiter. Auch während der wirtschaftlich starken Dekade der 2010er Jahre ist die Ungleichverteilung der Einkommen gestiegen, wenngleich der Anstieg bis in die Mitte des Jahrzehnts eher moderat ausfiel. Moment. Da hätte aber doch der Trickle-Down-Effekt greifen müssen. Ist der Trickle-Down-Effekt am Ende vielleicht bloß ein Mythos?
Ja.
Oder wie das WSI schreibt, wie kann es sein, dass es selbst in einer solchen Phase wirtschaftlicher Prosperität nicht gelungen ist, Einkommensungleichheit zu verringern und Armutsquoten zu senken?
Tja.
Ein wichtiger Treiber war die nachlassende Umverteilung der Einkommen durch Steuern und Transfers. Das meint Renten mit, übrigens. Und die weiterhin hohe Zahl prekär beschäftigter Personen. Danke, Gerhard Schröder. Zur Erklärung, damals unter einer der Regierungen Schröder-Fischer wurde der Niedriglohnsektor extrem ausgeweitet und zwar so extrem, dass er sich sogar in einem Interview, glaube ich, immer gerühmt hat, dass wir den tollsten, den größten Niedriglohnsektor in der ganzen EU haben. Da bist du dann halt prekär beschäftigt. Am anderen Ende haben die Reichen von der guten wirtschaftlichen Entwicklung überdurchschnittlich profitiert. Ist ein fragwürdiger Rekord, hast recht. Und das kommt daher, dass die Publikation des WSI der neue Verteilungsbericht für 2025 ist. Vorsicht, die nehmen die Daten aus dem sozioökonomischen Panel. Das ist seit 40 Jahren eine jährliche Dauerbefragung immer derselben Haushalte zu ihren Lebenssituationen. Und die SEP-Daten, die gehen momentan nur bis inklusive 2022. Also vielleicht ist in den letzten 2 Jahren alles auf magische Weise besser geworden.
Ja, bestimmt ist es das.
Und wer es nachlesen will, die gucken sich auch noch ein paar andere Themen an. Migration, Corona, Teilhabemöglichkeiten, Polarisierung in der Gesellschaft und sowas. Aber ich mag jetzt nicht mehr.
Dann schauen wir doch einfach mit Shamjaf ein bisschen über unseren Tellerrand und zwar in Richtung Sudan. Wir wissen, in Sudan, und da gab es schon sehr lange Warnzeichen früher, zeichnet sich ein Genozid ab oder ist auch schon ein Genozid im Gange. Jetzt kam raus, dass im Vereinigten Königreich die Regierung sich aktiv dazu entschlossen hat, das aus den Akten zu löschen. Also dass es diesen Alarm, so ein Alert gab. Und zwar, weil UK so eng mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ist,
die wiederum beschuldigt werden, die RSF mit Waffen zu versorgen. Was das einerseits über UK sagt und andererseits aber auch die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, da geht's um was richtig, richtig Brisantes. Denn eine Person aus dem britischen Außenministerium, die behauptet nämlich, dass das Wort Völkermord aus einem internen Risikoreport zu Sudan bewusst gestrichen wurde. Der Vorwurf, der ist ziemlich hart, die Formulierung sei verwässert worden, um eben die Beziehungen zu den Emiraten nicht zu belasten, weil diese ja verdächtigt werden, dass die RSF-Miliz eben unterstützen, die derzeit in Darfur Massaker und Vertreibungen durchführen. Der Whistleblower, die Whistleblowerin, ich habe gar keine Ahnung, um wen es sich handelt, also das ist auf jeden Fall sehr anonym, die ganze Sache, was da im Guardian steht. Die Person sagt aber ganz klar, das war Zensur. Also nicht nur so eine Art, ja, die haben einen vorsichtigen Umgang mit Sprache, sondern eben das ganz, ganz aktive Streichen einer Warnung, die eben eventuell für eine Entscheidungsfindung zentral gewesen wäre. Laut dieser Person war es offensichtlich, dass das Risiko eines Genozids genau in diesem Teil, in dieser Region Sudans real war. Aber sie mussten stattdessen weichere Formulierungen verwenden, wie eben Rückkehr zu früheren Konflikten. Dieser Vorwurf ist besonders heikel auch, weil Großbritannien im UN-Sicherheitsrat eigentlich immer auf die Führung beim Thema Sudan hat. Also quasi, sie schreiben Entwürfe für Resolutionen, initiieren Debatten öfters. Also eigentlich, wenn im Sicherheitsrat über Sudan gesprochen oder entschieden wird, haben die UK auf jeden Fall eigentlich immer was damit zu tun. Also das heißt jetzt, genau der Staat, der anderen sagt, wir müssen hier hinschauen, soll intern angeblich heikle Begriffe entfernen, die genau beschreiben, was dort passieren könnte oder bereits passiert ist. Beziehungsweise oder bereits passiert. Präsens. Es gibt auch noch eine weitere Aussage, die im Raum steht. Und zwar jetzt nicht nur von dieser Person, die jetzt aus dem britischen Außenministerium derzeit arbeitet, sondern auch von einem ehemaligen Mitarbeiter, der gegenüber dem Guardian erklärt, dass eben Warnungen zu Massengewalt manchmal beiseite geschoben werden, wenn sie politisch unbequem sind. Und meint eben, es gäbe auch Parallelen zu früheren Fällen im Kongo. Das Außenministerium natürlich weist den Vorwurf zurück. Die sagen, die Entscheidung, ob etwas als Völkermord bezeichnet wird, sei keine politische Frage. Laut ihrer offiziellen Linie benutzt Großbritannien diesen Begriff erst, wenn ein zuständiges Gericht das bestätigt hat, das sozusagen erlaubt hat, also nach einem gerichtlichen Verfahren mit ausreichender Beweislage. Und genau so ein Urteil, das sagt das britische Außenministerium, gibt es eben für Sudan derzeit nicht. Währenddessen der Krieg im Sudan, der tobt natürlich weiter. Kurz nachdem der interne Bericht im April 2023 fertig war, also dieser Bericht vom britischen Außenministerium, da war Darfur sowieso schon in aller Munde. Das ist genau, wie gesagt, die Region, in der die Vorgänger der heutigen RSF-Miliz, die Janjaweed, vor rund 20 Jahren schon einmal einen Genozid verübt haben, mit geschätzt 300.000 Toten. 2 Monate nach diesem Bericht, nach diesem angeblich zensierten Bericht, kam es in der Stadt El Geneina in Darfur zu neuen Massakern, die viele BeobachterInnen als möglichen Völkermord heute einordnen. Die UN gehen von etwa 15.000 getöteten Menschen aus, vor allem eben aus nicht-arabischen Bevölkerungsgruppen. Die RSF hat auch vor kurzem auch El-Fashir eingenommen. Das ist eine weitere wichtige Stadt in Darfur. Und seitdem berichten ExpertInnen eigentlich fast schon weltweit von systematischen Massentötungen, die sie mit den ersten Tagen des Völkermords in Ruanda vergleichen. Die Stadt ist abgeriegelt, wie so ein riesiger Tatort. Geheimdienstinfos deuten darauf hin, dass die RSF seit Wochen Spuren beseitigt. Massengräber, möglicherweise verbrannte Leichen. Es gab ja auch dieses Bild aus dem All, dieses Satellitenbild, das auch vor ein paar Wochen ganz viral ging. Ja, und zehntausende Menschen aus der Stadt, die gelten eben als vermisst. Ja, und das ist jetzt Stand heute. Aber jetzt so ein bisschen Rewind zu April 2023, schon wenige Tage nach Kriegsbeginn dort, da haben andere AnalystInnen tatsächlich erste Einschätzungen ans Außenministerium geschickt, als eine Art Grundlage für UN-Frühwarnsysteme. Also beziehungsweise oder auch für die britischen Geheimdienste oder eben Krisensitzungen mit anderen Ministerien. Und der oder die Whistleblowerin, die sagt eben, sie wollten, also diese Analysten wollten eigentlich ganz klar schreiben, dass ein Risiko für Völkermord in Darfur besteht. Stattdessen wurde verlangt, weichere Formulierungen zu nutzen, wie eben, ja, wie ich schon gesagt habe, Gefahr einer Rückkehr zu früheren Konflikten. Ja, und die Person, die sagt, die verstehe nicht, warum offensichtliche Risiken hier sprachlich so entschärft wurden, als wolle man sich selbst nicht eingestehen, was sich eigentlich abzeichnete oder was sich wahrscheinlich abzeichnen würde. Laut dieser Person auch durften selbst nach diesen Massakern die internen Risikoanalysen das Wort Völkermord weiterhin nicht benutzen. Fachleute, ehrlich gesagt, warnen seit Jahren, dass sich in Sudan ein neues Massaker-Szenario aufbaut. Das ist jetzt keine neue Geschichte leider. 2022 haben Menschenrechtsorganisationen bereits der britischen Regierung schriftlich gesagt, eure Strukturen, die sind zu schwach. Eure Strukturen vor allem für Prävention von Gräueltaten, die sind zu schwach. Ihr ignoriert diese ungelösten Konflikte, politische Ausgrenzung von verschiedenen Menschen. Und diese Warnungen wurden auch 2023 wiederholt, als es in Jenaina bereits zu Massakern kam. ExpertInnen erklärten gegenüber Abgeordneten, dass das Außenministerium nicht ausreichend vorbereitet sei, um eben auf das Ausmaß der Gewalt im ganzen Land zu reagieren. Und ja, die britische Regierung, die hält dagegen und sagt, sie unterstütze schon die UN-Fact-Finding-Mission. Die arbeite schon mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen. Und die würde ja auch Projekte finanzieren, die Angriffe auf ZivilistInnen dokumentiert. Ja, und Kritiker sagen aber, das ist tatsächlich nicht genug. Großbritanniens mangelnde Bereitschaft, die laufenden Gräueltaten hier klar zu benennen, das würde eben Straflosigkeit begünstigen und ja, und dass dieses Wegschauen auch zu weiteren Gewaltkampagnen eben beigetragen hat, wie zum Beispiel in El Geneina oder auch jetzt in El Fasher oder auch im Flüchtlingslager im Zamzam-Camp. To be continued, auf jeden Fall eine sehr, sehr brisante Geschichte hier.
Einen habe ich noch. Es gibt bis zu einer 500.000 Mülldeponien in der Europäischen Union und UK. Und 90% davon sind gegründet, also eröffnet worden, bevor wir uns überhaupt um weitergehende Umweltauflagen Gedanken gemacht haben.
Ja.
Außerdem hat damals niemand deren Standorte sauber notiert. Und die Dinger sind dann irgendwann halt auch mal zugeschüttet worden. Und darum weiß jetzt niemand so wirklich, wo diese 500.000 Deponien eigentlich wirklich ist. Könnte einem jetzt irgendwie egal sein, weil ne, aus den Augen, aus dem Sinn, abgedeckt und fertig. Problem ist,
Grundwasser.
Nicht wenige davon liegen in hochwassergefährdeten Gebieten oder in Wasserschutzgebieten.
Ja.
Das heißt, es besteht die Gefahr, dass der ganze Siff aus den Deponien früher oder später ins Grundwasser sickert. Und das will man ja vielleicht nicht. Und darum gibt es jetzt, Achtung, die European Landfill Map. Damit wir auch mal wieder was Interaktives hier bei uns im Programm haben. Das ist eine Karte, die zeigt über 60.000 Deponiestandorte in der EU und UK. Und die kannst du dann überlagern, so wie bei Google Maps, ne? Kannst du dann so überlagern mit Daten zu Überschwemmungsgebieten, Küstenerosion, Trinkwasserversorgung, chemisch verunreinigtes Grundwasser und Naturschutzgebiete. So, das kannst du ja mal so gucken, was da so ein bisschen deckungsgleich ist. Und mal abgesehen davon, dass ich das inhaltlich sowieso schon interessant finde und das auch ein großes Problem finde, das Umweltproblem, das ist total frappierend. Diese ganzen kleinen bunten Punkte hochdicht gepackt in der Europäischen Union überall zu sehen und irgendwie das Gefühl zu kriegen, so, oh shit, wir wohnen alle auf Müll.
Ja.
Und das ist es, was wir tatsächlich tun.
Ja.
Weil wir treiben die Sache ja auch immer noch weiter.
Ja.
So ein bisschen wie das Gegenteil von Strom kommt aus der Steckdose ist das. Wir sehen überhaupt nicht, was, ne? Und Müll ist das. Nee, das wird ja alles verbrannt. Mag sein. Waren wir dabei? Ja. Wenn man auf Berlin klickt, siehst du übrigens Groundwater with poor chemical status. Also Grundwasser in schlechtem chemischen Zustand.
Mhm.
Prösterchen.
Schön. Gut, dass jetzt die guten Nachrichten kommen. Oder beziehungsweise es ist ja nur noch eine und die andere war keine.
Nicht die ganz so schlechten Nachrichten kommen jetzt, meinst du?
Nee, die eine war ja keine vorhin mit dem BSW. Das Ozonloch über der Antarktis ist 2025 so klein gewesen wie seit 2019 noch nie. Klingt jetzt erstmal so, naja, 2019 ist jetzt auch nicht so lange her und so. Leider hat uns da so ein bisschen die Statistik kaputt gemacht, eine Phase zwischen 2020 und 2023, wo das Ozonloch über der Antarktis ungewöhnlich groß war. Warum, wissen WissenschaftlerInnen noch nicht so hundertprozentig. Man hat aber so Vulkanausbrüche und sowas ein bisschen im Verdacht. Aber das war ein Ausreißer. Eigentlich haben wir schon eine positive Entwicklung, dass das Ozonloch über der Antarktis immer kleiner wird und sich erholt. Und das sagen die Wissenschaftlerinnen jetzt auch. Die Daten werden erhoben von Copernicus. Das ist unser europäischer Atmosphärenbeobachtungsservice. Und die gucken halt genau, wann ist das Ozonloch besonders groß, weil das ist ja nicht immer gleich groß. Das wissen vielleicht auch viele nicht. Das verändert sich, dessen Größe verändert sich über das Jahr hinweg. Das ist im Sommer besonders groß und im Winter schließt es sich sogar irgendwann. Und das war auch die gute Nachricht diese Woche. Das Ozonloch hat sich dieses Jahr schon Ende November geschlossen.
Geil, dann können wir jetzt alle in die Sonne gehen.
In der Antarktis, ja. Und das war so früh wie eben tatsächlich sehr lange nicht. Damit war das jetzt die kürzeste Saison. Aber wie gesagt, die Statistik mit 2023 war echt so ein schlimmes Jahr. Die gucken, projizieren jetzt so ein bisschen in die Zukunft. Wann wird es denn vielleicht auf dem Zustand von 1980 wieder sein? Weil das ist so ein Knackpunkt in der Forschung, was das Ozonloch angeht. Da war, erinnerst du dich bestimmt auch, 80er, 90er Jahre hat man erstmal verstanden, dass es da ein Problem gibt. Dann hat man eben
hatte ich keine Zeit für Ozon, da war ich mit saurem Regen beschäftigt.
Ah, okay. Nee, Ozon war aber, als ich jung war, so in den 90ern auch noch ein großes Thema. Da gab es dann so Sprays, Haarspray ohne FCKW und also es war so noch ein großes Ding. Und dann gab es eben ganz viele internationale Umweltabkommen und die zeigen Wirkung. Also die funktionieren tatsächlich und die Schätzung ist, dass es noch bis 2066 dauern wird, bis wir wieder bei dem Zustand von 1980 sind. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren haben die das Gefühl, es stabilisiert sich jetzt. Also diese Erholung der Ozonschicht über der Antarktis, die ist stabil und die wird wahrscheinlich jetzt auch weiter einfach so voranschreiten.
Schön.
Ja. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Das wunderschöne Thema der vergangenen Woche war Hupen. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein, der stand kürzlich im Stau. Für 3,5 Stunden genau. Er hupte nicht viel, das war nicht sein Stil. Er brüllte nur, fahr doch, du Sau!
Da kennt mich jemand. Hupen passiert ja wirklich extrem selten bei mir. Außer wenn ich mit dem Moped unterwegs bin, weil Autofahrer halt, aber ja. Achso, ich muss ja jetzt sagen, welchen Limerick ich nehmen
welchen
will.
Limerick aus den Kommentaren zur letzten Sendung fandst du denn am besten?
Den von Stefan. Ein Surfer von den Aleuten, der stürzt sich gern blindlings in Fluten. Weil Massen von Robben ihn oft beim Sport mobben, surft er jetzt mit zwei dicken Hupen.
Katja hat wohl ein bisschen viel Herr der Ringe gelesen und schreibt, wie Boromir stieß in sein Horn, Orks schlachtend wie einst Aragorn. So fühle ich mich heute, beschimpf ich die Leute im Auto laut hupend vor Zorn.
Habe ich auch, fand ich auch interessant, aber ich habe nicht verstanden, was das ist. Aragorn, Boromir.
Na, Herr der Ringe.
Ach so, ja, nee, habe ich ja nie gelesen, den Mist.
Olga, du musst wirklich aufpassen, dass du unser Publikum nicht verärgerst.
Ich glaube, das war gerade Absicht. Nee, habe ich aber wirklich nie gelesen, den Mist.
Ich würde sagen, das Thema dieser Woche ist Batman, oder?
Nein. Ja. Batman.
Ja, ne? Also es drängt sich so ein bisschen auf.
Ja? Okay.
Ja. Es sei denn, du hast einen Gegenvorschlag.
Ich darf ja hier keine Vorschläge mehr machen.
Wieso? Ach so, weil das einmal so schief gelaufen ist.
Guck mal, der Bundestag hat fürs Rentenpaket gestimmt. Heute Abend veröffentliche ich dann noch eine Folge der Wirtschaftskunde, in der Christian Beyer ausführlich darlegt, warum das eine schlechte Idee war.
Scheiße.
Habe ich auch nicht mit gerechnet, dass er das so erzählt, aber ja.
Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Schwacher Start in den Dezember.
Dienstag.
Aktien sind wieder gefragt.
Mittwoch.
Leichte Verluste.
Donnerstag.
DAX steigt weiter. DAX nimmt runde Hürde von 2400 Punkten. Runde Hürde oder wie die Leute, die nicht auf Journalistenschulen waren, sagen, Hügel.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum Faktencheck.
Heute mit mir, Katharina Alexander.
Hallo.
Also, ich wollte anfangen mit den BürgergeldempfängerInnen. Holger hat sehr richtig gesagt, dass die benachteiligt werden von den Jobcentern. Und ich habe mir das nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und es ist so, dass sie zum einen weniger Angebote vom Arbeitsamt bekommen, also weniger Jobangebote. Und dass sie auch seltener in Maßnahmen kommen und ihnen seltener Maßnahmen angeboten werden. Das ist bei allen Frauen ein Problem. Besonders stark ausgeprägt ist es aber, wenn sie Kinder unter 6 haben, was natürlich besonders bitter ist. Und in der Studie wurden sich jetzt keine Alleinerziehenden angeschaut, sondern Frauen in Partnerschaften. Dann waren bei der Bundestagswahl 2025 knapp 60 Millionen Menschen wahlberechtigt. Und weil das Zitat so schön zum Gruseln war, habe ich es einmal mitgebracht. Gerhard Schröder hat in einer Rede im Januar 2005 vor dem World Economic Forum gesagt, also über Deutschland, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Und dann habe ich leider noch ein kleines, sowas wie ein Ja-Aber zu Katrins guter Nachricht mit dem Ozonloch. Also, was sie gesagt hat, stimmt. Das Ozonloch schließt sich oder hat sich dieses Jahr deutlich früher geschlossen. Und insgesamt ist es auch so, dass sich die Ozonschicht in den letzten Jahren erholt hat. Allerdings hat eine Studie aus dem September gezeigt, dass diese intakte Ozonschicht deutlich mehr zur Erderwärmung beiträgt, als ForscherInnen bisher angenommen haben. Und dass praktisch durch diese negativen Effekte auf das Klima oder beziehungsweise auf die Erderwärmung alle Klimavorteile durch eine dickere, gesündere Ozonschicht wieder aufgehoben werden. Die ForscherInnen sagen aber, es lohnt sich trotzdem, Maßnahmen zu unternehmen, um das Ozonloch zu schließen und eben auf dieses Level von, was war's, 1980 oder so wieder zurückzuholen, weil natürlich durch das Ozonloch einfach extrem viel UV-Strahlung auf der Erde ankommt und die Gesundheitsrisiken dadurch extrem hoch sind. Aber sie sagen auch, man müsse dann eben an anderer Stelle gegensteuern. Also man müsste an anderen Stellschrauben drehen, damit die Erderwärmung nicht weiter vorangetrieben wird und um diese Effekte praktisch auszugleichen. Wer sich da genauer einlesen will, den Artikel vom Guardian und auch die Studie findet ihr in den Shownotes. Schönes Wochenende.
Jetzt kommen wir zu dem Teil, den Holger am meisten mag, nämlich den Danksagungen an all diejenigen, die uns unterstützen. Ihr macht es auf verschiedene Weisen. Danke an alle, egal welche Weise, egal welcher Betrag. Ohne euch gäbe es uns nicht. Also danke, danke, danke. Und wenn ihr bei Steady Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub seid, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Oops, I did it again.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Miniserien diesen Monat Haus Kummerfeld mit V und DT auf Arte TV.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Kirsten freut sich auf die jährliche Postkarte der Wochendämmerung. Vielen Dank.
Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet, für die Freiheit ist kein Opfer zu groß.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt Jotkin.
Alexander Klink, Jessica Kogol, Müsli Müsli Miam Miam Miam,
Rufus Platus,
Jan Rück,
Tobias Salin.
Der Dösewicht wünscht allen eine scheiß besinnliche Vorweihnachtszeit.
Jörg Schäckis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz. Jens Fiewig. Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Muss man wissen, Noah hat bei der Flut damals die Tiere Arche Fiat.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin meint, Ekosieren statt Googeln hilft dem Klima und der Demokratie. Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk.
Sebastian Banse. Thomas Bauer. Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Memo an mich selbst. Bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Bonner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst und so weiter.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger schreiben die geistigen Arbeiter geistreich und manchmal auch heiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans zum Lesen bereit, doch nach einiger Zeit wird's enden mit und so weiter.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzert.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Hey Carsten, sperr mal die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Mein Pups ist groß und mächtig, dein Pups ist bloß ganz schmächtig.
Cristiano Lauscho.
Monster Tech klärt auf. Die Zeichen. Holger, du bist ja der mit dem großen Gräkum.
Was ist denn das? Ist das ein Vieh, oder? Ein Vieh? Nee, warte mal. Vieh?
F, Ed, da steht F oder so.
Was? AKS. Ah, S, Ed?
Ed,
und
F.
Acker Thorn, bestimmen, bezeichnen Stimme. Also du musst das vorlesen.
Ja, bezeichnen stimmhafte und stimmlose dentale Frikative, die ab etwa 800 aus dem nordischen und englischen Sprachen übernommen wurden. Modern werden sie mit TH umschrieben, im Isländischen sind sie heute noch im Gebrauch.
Ah. Und so weiter, der Left Wing Commander.
Lise grüßt die Katana.
Benny Dingstar.
Chabos wissen, wer DJ Bobo ist. Warum liest ihr immer der DJ Bobo?
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen und so weiter.
Der Auto ist eine Scheißidee.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Ich glaube, was in den Kommentaren zur letzten Sendung hatte jemand das Video gepostet, falls okay. Ihr wissen wollt, worum es geht mit dem Auto und der Scheißidee. Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Es ist so mit Tabak und Rum. Es ist man froh, dann fällt man um.
Bei uns zieht wieder ein kleiner Weihnachtswichtel ein. Er heißt Loki und macht freundliche Streiche. Es macht Spaß und ich kann wieder etwas Kind sein. Kann ich allen nur empfehlen.
Was?
Dass es bei dir ein Weihnachtswichtel einzieht.
Ja, aber wo kriege ich denn jetzt einen Weihnachtswichtel her?
Weiß ich nicht, Otto?
Okay. Hm? Matthias Flader.
Der Flop.
Ich dachte eher, man geht in den Wald oder so. Ah, ja. Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich. Und so weiter.
Marianne Friedrich.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Apfel, du hast die Birne gestohlen. Gib sie wieder her, Himmel, Apfel und Birn.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia, Mary Bell, Gutierrez, Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Heckler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Nee, Digi, nee, versuch nochmal, nee, noch lange nicht. Nein, mach mal härter, du Pflaume, los, mach schon, schlag mich. Hart, härter, du Schlumpf, hau zu, da hast du's jetzt, geb ich dir das alles auf einmal. Bist du kotzt, du kannst, was, du Kanada ganz. Nimm. Jede Ketchupflasche jedes Mal.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Jans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils Silke.
Kurt C. Hose.
Katharina Höhl.
Benjamin Hupp.
Katrins Mikroschalter ist kaputt. Im Abspann letzte Woche war das wieder zu hören.
Roland, im Namen des Königs von Roland.
Ach, also seit Wochen gibt es Beschwerden über den Abspann.
Tja.
Und ich habe auch selber schon reingehört und tatsächlich gibt es dann immer wieder Stellen, wo irgendjemand nicht zu hören ist, einer von uns, während
warum
der andere.
Denn sowas?
Das ist auch Phonik. Ich muss denen das mal melden.
Die automatische Nachbearbeitung.
Ja, ich muss denen das mal irgendwie melden und ich bin dann immer zu, dann ist immer Wochenende und dann vergesse ich es wieder bis zum Montag.
Aber was ist das Problem da? Ist das, weil manchmal wir Silben überlappen und dann schneiden die was weg?
Nee, tatsächlich fehlen ganze Namen. Also es ist dann, da fehlt dann so, dann sagst du einen Namen und dann kommt nichts und dann sagst du noch einen Namen und dann kommt nichts und dann sagst du noch, oder andersrum, fehlen wirklich einfach ganze Namen. Es ist ganz schräg. Aber die sind in der Originaldatei drin. Also es liegt nicht an meinem Mikrofonschalter oder irgendwas. Und ich habe auch nichts anderes eingestellt in der Nachbearbeitung als sonst. Also ich kümmere mich drum, tut mir leid. Ich vergesse es immer wieder übers Wochenende. Tut mir leid.
Anja und Janus Bielefeld.
This is water, bitches.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal, die deutsche Bevölkerung ist und so weiter.
Kamikasi.
Jasmin Kisilirmak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen Nolz und Zalewski.
Patrick König.
Gus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kubetzki.
Oliver Kohlfing.
Janett Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler. Nico Linder. Heiko Linke.
Samuel Lipka.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postio. Nach skurrilem Auftritt. AfD macht klar, dass Redner nur inhaltlich wie Hitler klingen dürfen.
Silly Neubisch.
Wenn du Linda heißt, nimm deine Schlüssel mit.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll. Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Annette Och, das war schon wieder für diese Woche schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Berner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Braus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe ruft zur regen Teilnahme am Kaufnix-Tag auf, Kapitalismus anzünden.
Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Der Freshcuber ist, nebenbei bemerkt, Roland, König von Westroland.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Konse Skibidibi.
Weisheiten der Menschlichkeit, Episode 1. Kauf deinen Kindern nicht alles, was du dir wünschtest zu haben, sondern lehre sie alles, was du dir wünschtest zu wissen und zu können.
Alexander Spakowski.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günter Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
When a grid's misaligned with another behind, that's a moire.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Evil begins when you begin to treat people as things.
Moritz Timm.
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt los. Komm, komm, sag bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
Der Lux freut sich über genug Lohn, um den Lieblingspodcast wieder zu unterstützen und grüßt Sally, den Pinguin und ihren Papa.
Haben die Adventsdeko im Haus verteilt und bei Priscilla und Gwyneth Mosworth für die nächsten Wochen Glühwein satt geordert.
Moosmutze und Waldwuffel.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreu.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Jetzt ist M60 und hat diesen Gruß immer noch nicht gehört. Weiterhin viel Würfelglück.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt, nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, ihr sichert meinen Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 5. Dezember 2025. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.